herzlich willkommen zu Radio Rebstock. Eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr auf Sendung gewesen, wahrscheinlich eine Dekade oder ein Jahrhundert. Aber heute wieder live für euch da und natürlich nicht alleine, sondern mit einem Gast. Wir fangen mal so ein bisschen an. Ihr seht ja nicht sehr viel, wenn ihr einen Podcast hört. Ja, wo sind wir? Wir sind auf jeden Fall in Europa. Wir sind in Deutschland. Und wir sind im Anbaugebiet Mosel. Aber jetzt wird mir mein Gegenüber wahrscheinlich direkt eine Watschen
Nein, gar nicht. Olli, bist du aufgeregt?
Natürlich. Ich bin zum ersten Mal jetzt an der Saar und mir gegenüber sitzt der Peter Thelen vom Startup. Darf man einen Wein ein Startup nennen?
Also wir verstehen uns schon als Startup, also das ist eine komplette Neugründung, komplettes neues Weingut, 2019 gegründet, 2020 erster Jahrgang. Vielleicht aber kein klassisches Startup, weil das ja dann doch irgendwie Kreativbranche eher verortet wird, mit frischen, neuen Ideen, neuen Konzepten. Was wir halt hier gerade machen, ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und sind wir aber auch trotzdem sehr, sehr stolz darauf, eine klassische Saarklitsche aufbauen.
Eine Saarklitsche? Ist Klitsche, das hört sich schon so ein bisschen so nach Rheinland oder Ruhrgebiet an. Ist das hier auch so ein Begriff, Klitsche oder?
Ich glaube, das sag nur ich, aber
okay.
Ich mag das sehr.
Ja, eine klassische Saarklitsche. Das ist vielleicht so ein bisschen, ich würde mal sagen, Understatement mit breiter Brust. Deswegen war ja auch diese provokative These von mir, wir sind ja an der Mosel und es ist ja, glaube ich, immer noch ein heiß diskutiertes Thema. Wir hatten ja früher, also zu meiner Jugend oder zu meinem jungen Erwachsensein gab es ja noch diese klassische Dreifaltigkeit Mosel, Saar, Ruwer.
Ja, also Entschuldigung, das war zu meiner Jugend, war das.
Oh, so. Wie lange war das jetzt, Peter?
Seit 10 Jahren? Seit 2003.
Seit 2003, also fast 20
Jahre. Also so ungefähr, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ob es jetzt 2003 oder 2004 ist, aber spielt auch keine Rolle.
Im neuen Jahrtausend auf jeden Fall.
Ja genau, Anfang der Nullerjahre irgendwann war das.
Ja und ich glaube, der Hintergrund war ja damals, dass man gesagt hat, das ist eine bessere Botschaft, gerade auch für den Export. Das genau,
man wollte die Marke vereinfachen. Ich kenne jetzt, wie das politisch dann quasi hier passiert, das kenne ich natürlich auch nur aus Erzählungen. Also ich war ja dann 15, 16 gewesen, als das umgestellt wurde und habe mich auch noch damals noch nicht selber betroffen, weil ich ja noch nicht an der Saar war. Aber ich habe so das Gefühl, die Saarwinzer haben das einfach verschlafen zu reklamieren und die Ruwerwinzer auch. Die Moselaner haben das halt so durchgewuppt und dann war das beschlossen und dann war das halt so. Aber das ist Vergangenheit und zumindest die Saar kommt da sehr, sehr, sehr gut zurecht, weil wir nach wie vor unsere Subregion ja auch ganz breit aufs Label schreiben dürfen. Und die Ruwer darf es seit einem Jahr auch wieder. Die hatten da so ein Problem mit dem Bezeichnungsrecht, weil Ruwer auch ein Stadtteil von Trier ist, der aber an der Mosel gelegen ist. Und er hat halt dann, zuständige Kontrollaufsicht halt gemeint, das wäre verbraucherirreführend.
Ja. Ja, um jetzt mal ein bisschen euch geografisch an die Hand zu nehmen. Wir sind jetzt hier, Luftlinie ungefähr 15 Kilometer von Trier.
Ah, nee, so weit ist es nicht.
Ist noch nicht mal zu viel.
Nein, Luftlinie sind das 6-7 Kilometer. Das ist einmal
über den Hügel
halt drüber. Im Auto eine Viertelstunde.
Ja. Wir sind in Konz-Oberemmel und ich habe natürlich auf der Hinfahrt schon mal so ein bisschen geguckt, gibt es denn wirklich schon mal so ein bisschen landschaftlich oder auch gefühlten Unterschied zum Anbaugebiet Mosel, weil das ja wirklich für mich auch im Hinterkopf war, gibt es da eine Differenzierung? Und das Autothermometer sagte schon beim Aufstieg von der Mosel, natürlich übertrieben gesprochen, die Temperatur fällt und man sieht ja auch hier, wenn man hier aus dem Fenster guckt, sehr viel bewaldet, sehr viel grün. Ja, und ich glaube, klimatisch seid ihr schon ein bisschen anders als die Mosel.
Absolut, also ich bin zwar kein Freund vom Generalisieren, aber um es jetzt vereinfacht zu sagen, die Saar, also diese ganze Subregion Saar, ist in der Durchschnittstemperatur Pi mal Daumen 1 Grad kühler im Vergleich zum mittleren Mosel. Ja, und hier dieses Konzer Tälchen, in dem wir verortet sind, ist halt nochmal so das kühlste Eckchen von der kühlen Saar halt schon. Und die Region ist halt bekannt für Riesling natürlich. Absolut. Ich meine, der teuerste Wein auf der gesunkenen Titanic kam sogar hier aus Oberemmel, muss man sich vorstellen. Also Glanz der vergangenen Zeiten.
Und welches Weingut? Gibt es
das Weingut? Das Weingut von Hövel. Also
von Hövel, ja. Ja,
genau, so hier 100 Meter die Straße runter. Und also wofür die Saar heute halt vor allem steht, ist halt diese sehr kühle, reduzierte Stilistik, süße Säure, Spiel, Mineralität. Aber auch die trockenen Weine funktionieren halt sehr, sehr gut.
Man könnte fast sagen, ein bisschen populistisch, ihr seid so ein bisschen auch die Profiteure der Klimaveränderung, weil man merkt ja an der Mosel, die Weine werden natürlich sehr. Früher hatten sie auch so dieses etwas karge oder waren sehr säuredominiert.
Also ich bin absolut kein Freund davon zu sagen, wir sind Profiteure des Klimawandels. Wir wissen ja auch alle nicht, wo die Reise auch hingehen wird. Also womit wir hier auch definitiv zu kämpfen haben, ist halt Ausbleiben des Regens. Also
okay, das merkt ihr auch.
Ganz aktuelles Thema, also akutes Thema auch gerade wieder, Trockenheit. Klar, wir merken, dass es wärmer geworden ist, weil auch hier die ehemaligen Nebenlagen absolut interessant halt sind. Also wir investieren auch gerade hier viel in eher westlich verdrehte Weinberge, damit wir halt diese kühle Stilistik auch noch weiter halt fahren können und halt danach auch einen schönen Portfolio-Mix halt von südlichen warmen Lagen halt haben und halt dann eher kühleren West- und Ostlagen. Man braucht halt als Weingut, braucht man einfach beides. Man muss sich ja vorstellen, wenn man alles nur Süd-Süd ausgerichtet hat, dann wird das auch alles auf einmal reif. Und wie soll denn das dann in der Lese funktionieren?
Also im Grunde genommen sind jetzt gerade so im Fokus die 1B oder die 1C-Lagen, die man früher wahrscheinlich so ein bisschen nur mit einem halben Auge beäugt hat.
Deshalb ist, glaube ich, auch gerade hier dieses Konzertälchen mit Oberemmel zusammen ja sehr interessant geworden. Also ich glaube nicht, dass man vor 40 Jahren das hätte machen können, was mittlerweile halt jetzt hier passiert. Aber wir, ja, wie gesagt, also wir sehen das auch alles so mit dem Argusauge, okay, was passiert jetzt hier gerade, wo führt das halt hin und wie müssen wir darauf reagieren?
Ja, ich denke mal, der Syrah-Anbau kann noch 40 Jahre hier warten, oder?
Nein, also ich glaube, dass wir alle hier weiter Riesling machen wollen und
auch können.
Und aber es ist einfach ein gewisses Umdenken auch in den Anbautechniken halt auch gerade was die Bodenpflege halt angeht, also Wasserhaltekapazität, Boden, organische Bodenpflege ist, glaube ich, gehört einfach ja mittlerweile zum guten Ton und dass man halt ganz gezielt halt weiter Humus aufbaut, um halt dann die Wasserspeicherkapazität des Bodens halt zu erhöhen.
Ja, also ihr hört ja schon raus, der Peter scheint ja schon sehr lange im Metier zu sein. Also wir sprechen hier bei einem Start-up nicht bei jemandem, der aus der IT-Branche kommt und gerade auf Work-Life-Balance macht und sagt, na jetzt mache ich mal ein Weingut an der Saar. Du bist hier schon etwas länger verhaftet.
Ja, es ist, ich bin an der Saar schon seit 2009, habe ich meinen ersten Herbst hier gemacht. Ich war 10 Jahre lang Betriebsleiter für das Weingut Willems hier im selben Ort, habe das auch dann, das Weingut mit der Eigentümerfamilie Hofmann und Willems halt auch aufgebaut und weiter nach vorne gebracht. Und bin auch da nach wie vor sehr, sehr dankbar dafür. Ich meine, ich war damals Anfang 20, habe da schon gearbeitet während des Studiums in Geisenheim und habe da auch sehr viel für mich selber halt mitgenommen und, glaube ich, auch unbewusst auch mein eigenes Projekt hier auch vorbereitet.
Ja, und natürlich, da muss man ja sagen, viel Kompliment auch an die Inhaberfamilie. Also jemanden Jungen dann wirklich auch so loszulassen und sagen, so, ihr kann gucken, welche Stilistik machen wir oder auch in der Diskussion zusammen, wie positionieren wir diese Saarweine. Und ich habe so den Eindruck, also so gefühlt, wenn man sich so in der Community umhört, dass die Saarweine gerade so ein bisschen mehr in den Fokus kommen. Natürlich haben wir natürlich auch die großen Protagonisten wie Van Volksen, die natürlich sehr, sehr viel auch für die Region tun oder in der Wahrnehmung.
Ohne, glaube ich, Leuchtturmprojekte wie Van Volksen oder auch Ottegraaf würde es auch der Region jetzt nicht wieder so gut gehen, wie es ihr mittlerweile geht. Also als ich hier angefangen habe, war eigentlich gefühlt jeder dabei, hier Weinberge rauszureißen und zu sagen, okay, wir hören hier auf und das lohnt sich alles halt nicht. Anfang der Nullerjahre muss das noch wesentlich schlimmer gewesen sein, weil auch hier halt ein Generationswechsel zum Teil einfach nicht stattgefunden hatte. Also diese mittlere Generation, Schwerefeld, um die 50 gibt es relativ wenig Winzer hier. Und wovon wir momentan halt profitieren als Startup-Weingut ist, dass hier zumindest im Konzertälchen sehr viele Flächen immer noch verfügbar halt sind von, ehemaligen Nebenerwerbswinzern, die halt jetzt mit 70, Mitte 70 halt sagen, okay, wir müssen jetzt die Weinberge abgeben, es geht halt nicht mehr. Und ja, da kommen wir halt.
Gibt es denn sowas wie eigentlich eine Genossenschaft hier im weiteren Umkreis?
Wo ja, natürlich. Es gibt die die Moselland EG. Ja, es ist eine Riesengenossenschaft, die nicht nur hier die Mosel bespielt, sondern halt auch Nahe- und Rheinhessen zum Teil halt auch noch Standorte auch noch hat. Ja, wo ja auch viele von diesen Nebenerwerbswinzern halt auch Ablieferer halt waren oder sind.
Ja, aber die natürlich sich richtig freuen, wenn hier ein neues Start-up, ich muss mich noch an den Begriff des Start-ups im Weinbusiness gewöhnen, das sind natürlich, jetzt haben wir auch hier ein konkretes Gesicht vor Ort, was aus unseren Weinbergen oder aus unserem verpachteten Weinberg geschieht. Das ist wahrscheinlich auch, wird sehr positiv aufgenommen im Ort.
Ja, also die, ich glaube, in der Winzer-Community sind alle froh, dass jemand ist, der hier weitermacht oder was Neues macht, auch natürlich, wenn wir auch für viele so ein bisschen der Paradiesvogel halt auch sind, also nicht nur wegen unseren bunten Etiketten, sondern weil es halt doch einfach ungewöhnlich halt auch ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass natürlich wird man am Anfang so ein bisschen belächelt, weil es gab hier schon etliche Start-up-Weingüter, aber gefühlt niemanden, der das von Tag 1 in einem professionellen Rahmen halt hier durchgewuppt hat. Und hier steht ein ganz knallharter Businessplan hinten dran. Wir wollen auch eines Tages davon leben können. Und das ist natürlich absolut die Verwirklichung eines Lebenstraums, aber es muss beides zusammengehen.
Da freuen sich auch meistens die kreditgebenden Institute, ne, wenn der Wirtschaftsplan aufgeht. Ne?
Ja, absolut.
Ja, aber ich meine, da muss ich ja auch, ich bewundere ja auch euren Mut, aber das habt ihr euch ja nicht ausgesucht. Also ihr hattet ja euer Business gestartet oder den Plan in die Realität begonnen umzusetzen und dann kam natürlich die Pandemie natürlich so ein bisschen und ihr habt trotzdem den Mut nicht verloren. Ne? Es gibt ja auch keinen Weg zurück wahrscheinlich.
Ja, also erstmal das, vielleicht so der kurze zeitliche Abriss, also offiziell gegründet haben wir Anfang Dezember 2019. Gut, die Anbahnung für das Ganze war natürlich dann schon wesentlich länger gewesen. Und naja, dann im Januar 20 sind die Mittel geflossen. Wir haben investiert, haben ja das Gebäude gekauft, die Weinmanufaktur Petershof, wo wir jetzt halt gerade sind. Die Pachtverträge und die Kaufverträge für die Weinberge sind angelaufen. Bestellungen für Maschinerie und Umbaumaßnahmen, alles wurde durchgewunken. Und naja, da haben wir noch ein bisschen Karneval gefeiert und danach war die Welt eine andere. Aber ach, ich weiß nicht, das sagt jeder, oh je, ihr habt mit dem Corona gestartet. Also ganz im Ernst, uns hat Corona oder vielleicht sogar die Corona-Krise unterm Strich, glaube ich, eher geholfen als gebremst. Zum einen, Krise ist, glaube ich, immer auch eine Chance, halt sich zu positionieren. Zum anderen, ja, 2020, also das erste Corona-Jahr, war unser erstes Produktionsjahr. Wir haben noch keinen Vertrieb gemacht zu dem Zeitpunkt. Und ich war damals auch noch hauptberuflich bei Willems gewesen. Für die war ich damals auch noch sehr viel im Vertrieb unterwegs, beziehungsweise halt dann 2020 halt nichts, weil nichts stattgefunden hat. Keine Messen, keine Wochenendveranstaltung. Und ich hatte halt erstaunlich viel Zeit für die Weinmanufaktur Petershof und konnte hier halt dann auch viel investieren. Und naja, dann war die Pandemie natürlich nicht nach einem Jahr vorbei. Und dann im März 21, nachdem wir dann unseren ersten Jahrgang dann auf die Flasche gebracht haben, standen wir dann halt so ein bisschen da und dachten, oh Gott, was passiert denn hier eigentlich gerade? Ich hatte 2019 deutschlandweit eine Art Vorvertrieb gemacht mit Gastro und mit Handelspartnern halt zusammen und hatte dann immer so gedacht, oh Gott, das ist bestimmt schon die Hälfte der Flaschen von der ersten Jahresproduktion ja schon so ein bisschen geparkt. Naja, davon hat natürlich nicht besonders viel funktioniert, weil die Weinwelt war eine andere. Ja. Und dann standen wir hier und hatten aber von Tag 1 an recht aktiv auf Social Media kommuniziert und haben dann im März halt diesen Launch Day gemacht, wo wir halt unsere Weine vorgestellt haben. Das war schließlich ein Abhoverkauf. Wir haben gedacht, da kommt kein Mensch. Ne? Mitten im Lockdown, also wir durften auch keine Verkostungen hier machen. Und wir waren selber 5 Minuten zu spät gewesen. Und den ganzen Tag waren Leute hier und haben Probierpakete gekauft. Und das werde ich nie vergessen. Und so haben wir uns am Anfang halt vor allem die Privatkunden getragen. Und dann halt in der zweiten Stufe ist halt dann der Export im Sommer sehr schnell auf uns aufmerksam halt geworden.
Ja, und das ist ja ein offenes Geheimnis hier. Die Region Mosel-Saruwa war ja eigentlich immer bekannt auch für Export. Ne, ja, ist ja ein sehr haben großes.
Auch, glaube ich, an vielen, vielen Ecken. Wir haben immer bis jetzt unglaublich viel Glück gehabt. Aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu irgendwie.
Na, ich glaube, man muss das Glück auch so ein bisschen herausfordern oder zwingen.
Das eine, was uns natürlich unglaublich viel geholfen hat, ist, dass dann im Sommer die ersten Weinbewertungen zurückkamen, die ja für den ersten Jahrgang ausgesprochen gut halt waren. Und das zweite war halt, dass per Zufall der führende Weinschreiberling aus Dänemark, René Langdahl heißt der, unsere Weine bei einem wichtigen Partner von uns in Trier bei der Weinbar probiert hat. Wir wussten davon gar nichts. Und ja, er hat dann so einen Instagram-Post gemacht, so von wegen, ja, an alle dänischen Importeure, die noch keine Samenportfolio haben.
Hurry up.
Hurry up, das ist der neueste heiße Scheiß.
Ja.
Und dann hatten wir halt innerhalb von wenigen Tagen 24 Anfragen aus Dänemark halt auf den Tisch legen und ja, und dann damit hat halt irgendwie so alles angefangen.
Man ist ja dann ganz überrascht, was, so viele Händler gibt es in Dänemark, so ein kleines Land.
Ja,
sind einfach die Zufälle, ne, im Leben.
Ja, Dänemark ist ein krasser Weinmarkt, aber wir mussten uns halt davon einen aussuchen, weil das halt um Exklusivität halt geht und ich hatte halt immer im Kopf halt gehabt, okay, Dänemark, wir brauchen jemanden, der da ganz aktiv in die Gastronomie reingeht und wenn er halt dann noch Privatkunden oben drauf macht, ist das dann so das Sahnehäubchen halt und haben uns halt am, ja, ich meine, die 24, wir haben da eine Art Castingshow halt da draus gemacht und ich meine, das ist auch so etwas, das wird nie wieder so passieren in der Form. Aber
Dänemarks Next Importer,
ja,
so ungefähr.
Ja, vielleicht wird ein bisschen zu hoch gegangen.
Nein, aber ich verstehe, was du meinst.
Weil die Importeurszene in Dänemark ist halt sehr vielfältig. Es gibt halt auch viele Kleinstimporteure, so Einkaufsgemeinschaften mehr oder weniger von Privaten halt zusammen. Und dann eigentlich hört es ja sehr charmant an, aber halt dann für so einen krassen Markt dann da eine Exklusivität halt für eine halbe Palette halt dann zu geben, das geht halt für uns halt absolut nicht. Und was wir halt dann gemacht haben, ist gesagt, okay, wir haben die Mindestabnahmemenge etwas hochgesetzt, dadurch haben wir dann schon mal die Hälfte halt aussortiert. Dem Rest haben wir halt offeriert, okay, ihr könnt ein Probierpaket haben, ihr müsst es aber voll bezahlen. Dann war wieder die Hälfte weg und dann haben wir am Ende 6 über, mit denen wir halt dann ja Online-Verkostungen gemacht haben, über Perspektiven gesprochen und dann hat man am Ende halt 2 Stück halt über. Der eine, ja, total krass. Der hat halt die ganzen großen Mosel- und Saale-Jungs im Portfolio halt gehabt und der andere kein einziges Deutschweingut, aber dafür halt ja krasse Produzenten aus dem Burgund und aus
okay.
der Kampagne. Und haben uns halt dann für den zweiten halt entschieden, weil wir gesagt haben, okay, der will jetzt mit Deutschwein anfangen und wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, aber wenn er den anderen tollen Kram verkauft bekommt, dann schafft er uns auch.
Ja.
Und das war absolut die richtige Entscheidung.
Ja, super.
Also hat uns aber damals auch den Hintern gerettet, muss. Also so offen sind wir auch.
Aber was jetzt vielleicht auch so unsere Zuhörerschaft so ein bisschen raushört, also das Winzer-Dasein ist ja nicht nur, dass man im Weinberg ist und guckt,
wie es. Ich wünschte, es wäre so. Also ich bin echt am allerliebsten
draußen.
Auf Fuß, Weinberg oder im Keller oder Traktor. Das ist ja eigentlich das, was unseren Beruf hier ausmacht. Dass wir, ja, wir sind Landwirte, wir sind Bauern und da bin ich auch unglaublich stolz halt drauf, dass wir vom Urprodukt Traube dann die Veredelungsstufen halt selber durchlaufen bis zu einem ja konsumfertigen Produkt. Das gibt es kaum noch in dieser Form. Eigentlich, also ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt auch nur aus dem Weinbau und dann vielleicht ja oder halt artverwandte Produkte.
Ja, oder wo sich auch die Leute, finde ich schon seit Jahren oder Jahrzehnten dann auch doch oder in der überwiegenden Mehrheit der Konsumenten für die Entstehung interessieren. Ne? So bei einem Schweineschnitzel oder bei einer Kartoffel ist es ein bisschen nachrangig, aber beim Wein.
Es wird mehr, ne?
Und da ist vielleicht auch der Wein immer so ein Vorreiter gewesen. Beim Bier merkt man es jetzt, dass es diese Craft-Beer-Szene lockt auch so ein bisschen mehr die Neugier oder das Hinterfragen, wie entsteht ja, eigentlich etwas.
Ich glaube, das stimmt schon, dass Wein auch da ein gewisser Vorreiter auch war. So, das hat in den Nullerjahren auch angefangen, glaube ich, dass Wein auch medial mehr ins Zentrum auch gerückt wurde. Ist. Ich meine, das war, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren, zumindest so aus den Erzählungen meiner Eltern und Großeltern, war das undenkbar gewesen, dass auch auf ARD, ZDF irgendwie die romantische Winzer-Serie läuft oder irgendwie sowas, weil das waren Bauern.
Ja.
Und es war nicht schick gewesen und mittlerweile sind ja, ja, wenn man schaust, irgendwie führende Weinpersönlichkeiten, das sind ja gefühlt Popstars.
Genau. Herzliche Grüße auch nach Brem an Angelina und Kilian Franz. Da haben wir uns eben noch drüber unterhalten. Das ist jetzt aber auch vollkommen ernst gemeint, die auch wirklich sehr medial unterwegs sind oder auch immer angefragt werden. Was aber natürlich auf der einen Seite natürlich eine große Chance, aber auch eine große Bürde ist. Man ist ja nicht nur dann der Landwirt, der gerne im Weinberg steht und gerade die Natur beobachtet oder im Keller noch eine Stellschraube macht, sondern man muss ja auch der große Kommunikator sein. Also dieses Zerren an einer Person, die sich wirklich vier teilen, fünf teilen oder acht teilen muss. Wahrscheinlich, wir haben uns ja auf der ProWein kennengelernt. Danach hättest du wahrscheinlich noch jede Woche, könntest du jetzt bis zur neuen Lese auf irgendwelchen Veranstaltungen rumturmen. Das ist natürlich schon.
Ja, es ist eine Aufgabe. Also, aber das ist auch das, was unseren Beruf so interessant macht, dass er so vielfältig ist. Also wir haben halt diese ganz große agrarwirtschaftliche Komponente, dann halt Keller, was dann in den Lebensmittelbereich halt reingeht, unglaublich viel halt Vermarktung über alle Kanäle und halt auch noch Betriebswirtschaft und den Betrieb halt irgendwie am Laufen halt zu halten. Und aber das ist, jeder Tag ist anders und auch jedes Jahr ist anders, weil wir auch jedes Jahr natürlich mit anderen Aufgaben kämpfen müssen.
Ja, und ich finde natürlich auch das Spannende, wie du das eben erwähnt hast, dass man Leute auf einmal aus Dänemark kennenlernt, die man vielleicht vorher gar nicht im Fokus hatte, nur weil dort jemand in Trier etwas probiert hat.
Also wir hatten, als wir das hier geplant hatten, wir hatten immer Export auf dem Schirm gehabt, aber halt eher für die zweite Ausbaustufe. Und was jetzt bei uns eigentlich passiert ist, dass es genau umgekehrt ist. Also wir haben letztes Jahr ja nicht nur nach Dänemark geliefert, sondern halt auch noch einige andere Märkte halt bedient. Und es fühlt sich halt jetzt so an, dass wir jetzt mit dem zweiten Jahrgang halt zurück auf den deutschen Heimatmarkt halt noch zusätzlich halt kommen, was aber auch gut und wichtig ist.
Ja, und man denkt wahrscheinlich beim Export erstmal so an USA, ne? Also über den großen Teich, weil das ist der klassische.
Ja, das ist der klassische Sprung. Also bei uns hat halt alles mit Skandinavien halt angefangen. Unsere Exoten sind, wir machen noch so ein bisschen Südkorea und Australien. Den Sprung über den großen Teich machen wir jetzt auch erst dieses Jahr. Da füllen wir morgen die Weine auch erst für ab. Und es wird dann Ende Juni dann wahrscheinlich irgendwo verladen und ist dann 2 Monate später halt dann
da. Ja, und ich glaube, was man nicht aus dem Auge verlieren darf, das machen wir wenn wir gleich auf die Stopp-Taste irgendwann gedrückt haben. Ich war ja in der Republik Moldau. Als die Schlangeninsel da mal eben so. Naja, und wir sind dann nach Rumänien rüber, mussten da ein paar Tage, hatten wir Zwangsstopp, weil wir keinen Flugslot bekamen, um wieder nach Deutschland zu bekommen, und mussten uns dort in der Weinbar, furchtbar, ganz schlimm, das war in Iași in Rumänien, und das war so eine tolle Weinbar, und der Sommelier, der war so toll, und der hat uns wirklich so tolle rumänische Weine gezeigt, und natürlich die deutsche, er war super interessiert in Richtung deutschen Weinen, aber es war natürlich, er ist darauf angewiesen, was hat jetzt so der rumänische Großhändler oder Importeur, was hat er drin? Ja, und da muss ich dir nachher mal die Adresse geben. Also man merkte einfach, die sind so, wie so ein trockener Schwamm, die wollen einfach.
Ja, aber die rumänische Weinkultur ist auch toll. Ich meine, es ist unglaublich alt. Die spielen ja noch mit viel autotonen alten Rebsorten.
Unfassbar,
da passiert auch gerade sehr viel. Und also ich glaube, das wird auch, ich habe so das Gefühl, dass das auch irgendwann so ein hippes Ding wird.
Es fehlt noch so ein bisschen an den logistischen Strukturen. Es ist sehr viel Arroganz noch im Markt, nicht in Rumänien und auch nicht in Moldau oder in der Ukraine.
Unser Dünkel hier.
Unser Dünkel, genau. Ja. Das merkt man wirklich, dass man sagt, die haben schon den aufrechten Gang gelernt. Also ich kann nur ganz kurz erwähnen, ich habe dort einen meiner besten Rotweine der letzten 10 Jahre getrunken habe. Das kann nicht wahr sein. 16,8% Alkohol, so kühl verpackt. Und er wurde von Philippe Combi, der ist jetzt Anfang des Jahres gestorben. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Der war irgendwie 2010 von Parker Önologe des Jahres, hat irgendwie in seinem Leben 10 100-Punkte-Weine gemacht, kommt ursprünglich aus Châteauneuf-du-Pape. Und hat dann in Rumänien so ein Demeter-Projekt mit begleitet. Und ich habe noch nie in meinem Leben so, es war, glaube ich, ein Fetiaschka Niagra, 16,8%. Ich hätte das blind im Glas, hätte ich gesagt, wir sind so bei 12,5%. Und unfassbar. Also dann mir ist auch die Kinnlade runtergefallen, und ich fühlte mich in dem Moment so beschämt, weil ich dann auch eigentlich immer nur mein spanisches, mein italienisches, mein französisches Know-how habe, mein Übersee-Know-how, aber den Osten hat man nie so wahrgenommen. Und ich glaube, die Leute möchten dort an der Produktion, aber auch am Handel gerne teilnehmen. Und ich glaube, sie möchten nicht nur ihre Weine zu uns exportieren, sie möchten auch gerne die deutschen Weine bei sich präsentieren. Also das hatte ich bei dem Sommelier rausgehört, dieser unheimliche Stolz. Also wenn er einen guten deutschen Wein Riesling auf der Liste haben, hätte der auch Tränen in den Augen.
Klar.
Und das finde ich irgendwie so eine spannende Sache und das entschädigt dann vielleicht auch wieder den Weinproduzenten, der sich so viel teilen muss in Vermarktung und in Produktion, dass er sagt, hey, ich sehe noch, wo mein Produkt landet und ich bin in der Weinbar und der Journalist hat es vielleicht getrunken oder dort die Community hat das gerade gefeiert. Ich glaube, das ist bei dem Schweinezüchter und Geflügelzüchter nicht so ganz der Fall.
Das ist auch das, was einem auch sehr, sehr viel halt gibt, dann zu sehen, okay, wir machen mit unseren Produkten auch Menschen halt glücklich und die freuen sich nachher darüber. Und natürlich, klar, ich meine, wir gehen auch gerne gut essen und lassen uns das auch sehr gerne sehr, sehr gut gehen. Und das gehört halt alles dazu. Aber am Ende aller Tage, glaube ich, musst du trotzdem hier mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und gucken, dass du ja deine Arbeit hier vor Ort gemacht bekommst. Weil, wie gesagt, wir sind in erster Linie sind wir Landwirte. Und ohne das perfekte Traubengut aus dem Weinberg funktioniert halt diese ganze Nummer hier nicht. Und das ist so eine für uns auch eine ganz wichtige Stellschraube, wo ich auch immer sage, halt, stopp, wir können auch hier an dieser Stelle nicht mehr machen. Das muss anders funktionieren, weil ich muss hier sein.
Ja, Peter, ich höre jetzt wahrscheinlich schon, gefühlt habe ich 100.000 Anrufe auf der Leitung, die sagen, Mensch, ihr erzählt jetzt die ganze Zeit hier über Produktion oder Landwirtschaft oder Export. Redet doch mal über das Produkt. Wir schließen es mal ein bisschen wieder ein. Wir haben ja gesagt, okay, wir sind hier in Deutschland, wir sind an der Mosel, aber nicht an der Mosel, sondern an der Saar. Ja, Rebsorte ist natürlich der Riesling.
Absolut. Was sollen wir erzählen? Also ich glaube, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, was halt die Saar ausmacht, ist diese kühle, reduzierte Stilistik, auch sehr dezent im Alkohol, wenn man alles richtig macht. Ich meine, wir machen hier trockene Weine. Ich bin eigentlich nie böse darüber, wenn ich nochmal ein 0,5% weniger aufs Etikett schreibe. So, ich meine, trocken irgendwie schwere Feld, 11 Volumenprozent, und dann halt, wenn es ein Ticken süßer halt wird, feinherb irgendwie 9,5, 10 und halt die süßen Kabinette irgendwo 7,5, 8 und das Schöne an Riesling und gleichzeitig das schwere Kreuz Riesling ist, dass wir halt aus einer Rebsorte aus verschiedenen Lagen einen riesen Blumenschrauß an verschiedenen Weinen halt basteln können. Und super, super spannend für uns Wein-Nerds auf jeden Fall. Aber für einen Verbraucher, glaube ich, manchmal auch schwierig.
Vollkommen, also das, da muss ich wirklich lächeln. Es ist wirklich so, man sieht ja manchmal, ach ja, man fährt so an die Mosel oder Saarhofer und sagt, ja, das sind Weingüter, ja, da können wir ja nur Riesling probieren. Und wahrscheinlich, wenn du dem Kellermeister oder dem Inhaber freie Hand lassen, kann er dir 50 oder 60 verschiedene Rieslinge hinstellen. Jetzt mal auch über die verschiedenen Jahrgänge, die dann vielleicht auch mal 20, 30 Jahre alt sind, kombiniert mit den unterschiedlichen Schieferarten, kombiniert mit den Restsüßegraden. Und wahrscheinlich könntest du dann nochmal 50 hinstellen und sagst, es wird ja immer noch nicht langweilig. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, das kann fast keine andere Weinbauregion der Welt und auch fast keine andere Rebsorte. Oder zumindest haben wir nicht die Erfahrung drin.
Dass wir zusätzlich zum Lagenanspruch ja hier auch noch mit der Restsüße ja spielen, hast ja dann, ja, ich sag mal, du hast ja dann drei Geschmackskorridore, trocken, feinherb und süß, ja. Oder wie auch immer du sie jetzt nennen möchtest. Ich meine, Chardonnay beispielsweise ist auch eine unglaublich vielfältige Rebsorte, die vom Standort lebt, aber ist halt trocken.
Ja.
Und ich weiß nicht, also ich bin da ja auch so ein bisschen puristisch und wahrscheinlich kriege ich jetzt schon wieder Ärger mit Kollegen, aber ich muss halt sagen, für süß, zumindest an der Mosel, gibt es meiner Meinung nach halt nur eine Rebsorte und das ist Riesling und so Sachen wie Weißburgunder Feinherb oder irgendwie sowas. Ich brauch's nicht. Ich glaube, es gibt genug Kollegen, die kriegen es positioniert und vermarktet, aber das gibt es dann auch wieder auch nur an der Mosel, weil in der Pfalz oder Rheinhessen würde das keinem im Traum einfallen, sowas zu machen.
Doch, ich habe so ein paar Sachen, ja. Ich hab's zum Glück, nein, ich hab's
nicht. Wem bin ich jetzt auf die Füße getreten? Kann man das rausschneiden?
Nein, ich hab's nicht im Portfolio. Ich wehre mich auch dagegen. Und da hast du mich jetzt wirklich geteasert. Ich sehe ein riesiges Problem generell bei uns in der Ernährungssituation, die schleichende Verzuckerung der Gesellschaft. Und ich habe ja eben schon mal kurz erwähnt, die Kollegen aus Italien, die auch sich die Haare raufen. Also ich kenne Primitivo zum Beispiel noch als eine wunderbare Rebsorte. die du auch trocken so geil ausbauen kannst. Du kannst mit den verschiedenen Terroirs arbeiten und Primitivo ist eigentlich dann durchgestartet, als die großen Handelshäuser aus Verona mit ins Spiel kamen oder die Investoren aus der Toskana etc. pp. Und die gesagt haben, Mensch, da kann man doch echt geil was für den deutschen Markt mitmachen. Und dann wurde eben jedes Jahr wurden nicht ein Gramm, sondern immer in 2 oder 3 Gramm Schritten Restzucker draufgepasst. Und ich, heute habe ich es noch in der Zeitung gelesen. Ich glaube, bei Netto ist gerade, also ein Tipp, schnallt schnell die Schuhe zu und setzt euch aufs Fahrrad. Bei Netto gibt es diesen unkaputtbaren Doppio Passo, gibt es gerade wieder im Angebot. Also ich glaube, einer der meistverkaufteste italienische Rotwein ist, glaube ich, auch Primitivo mit roundabout 25, 30 Gramm Restzucker. Und das hat sich erst so in den letzten 10, 15, 20 Jahren so entwickelt, dass wir da auch so eine Verzuckerung der Gesellschaft hatten. Also früher hatten wir ja schon mal so diese Phase Dornfelder halbtrocken oder 70er, 80er Jahre war halt der Riesling. Sollte Kegelclub kompatibel sein. Mhm. Dann hatten wir, glaube ich, die große Dekade, wo Österreich uns sehr viel Starthilfe gegeben hat, als nach dem Skandal, als die um die 1990er, 2000er kamen das und hatten die großen trockenen Riesling und Veltliner.
Der Glykol-Skandal konnte ja gefühlt Wein nicht mehr trocken nur in Deutschland halt sein. Und ich glaube, Spiel mit ehrlicher Restsüße, das ist gut und das ist richtig. Problematisch finde ich halt, ich finde immer Grauburgunder, Pinot Gris so das Paradebeispiel dafür. Das hat dann irgendwann angefangen, dass man Grauburgunder auch hier in Deutschland an die trockene Obergrenze gestellt hat, egal woher halt kam.
Was ist die trockene Obergrenze?
Kannst du halt 8-9 okay. Gramm pro Liter Restzucker. Naja, dadurch wurde das halt sehr süffig, sehr mainstreamig und naja, die europäischen Auslandsproduzenten haben halt mit Pinot Gris und Pinot Grigio halt dann dementsprechend nachgezogen.
Mussten nachzogen, ja.
Ich meine, Grauburgunder ist, glaube ich, so die krasseste Weinmarke, die halt irgendwie unterwegs ist. Zum einen halt, weil du sagen kannst, okay, wir haben ein ganz klares Produktprofil. Also es ist, wenn du in der Gastro sitzt und bestellst dir ein Glas Grauburgunder, egal woher kommt, du weißt eigentlich schon ziemlich genau, was du kriegst.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Cremige, ein bisschen Banane, ein bisschen La Birne, aber halt auch nicht mehr. Ne? Und halt Säure tut auch nicht weh. Und du hast halt auch diesen Lagenanspruch hast du halt gar nicht und es ist in 99% aller Fälle, es ist trocken, zumindest auf dem Etikett.
Genau.
Und das ist ja wieder, um den Bogen zu schlagen, zurück zum Riesling, quasi mit Grauburgunder als unseren Hauptantagonisten quasi, was die Vermarktung halt, oder den absoluten Gegenentwurf, weil bei Riesling sind wir kleinteilig, vielfältig. Also wenn du in der Gastro sitzt und du bestellst dir eine Flasche Riesling und hast keinen Plan davon, ja, da ist die riesen Überraschungstüte, was du halt bekommst.
Genau, also das ist ja, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, die Botschaft des Grauburgunders ist total simpel, es ist so irgendwo, es ist der VW Golf in der Standardfarbe, mehr oder weniger. Ja. Es ist nicht zu viel PS, nicht zu wenig PS, man hat keine großen Ausschläge nach links und rechts und wie du es richtig erwähnst, beim Riesling haben wir ja wirklich ein Potpourri und im Grunde muss der Konsument oder der Gast in der Gastro der geht auf eine Reise und aber das ist ja gerade die Reise ist so entspannt ist so spannend. Ist
was unser Projekt halt hier ausmacht ist also wir lieben Riesling, wir leben Riesling, unglaublich kleinteilig. Ich glaube, es hat niemand irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich meine, wir sind mit dem 2020er Jahrgang hier mit roundabout 3 Hektar gestartet. Ja, mittlerweile machen wir über 6 Hektar, also Dinge passieren recht schnell hier. Aber egal. Es hätte keiner gedacht, dass wir mit dem ersten Jahrgang ein vollständiges Portfolio hier auf den Markt schmeißen. Also wir sind damals mit 12 Weinen gestartet und und davon waren halt 11 Riesling. Das war schon eine krasse Nummer, ne?
Ja.
Und wir haben dann halt 4 verschiedene Lagenkabinette, und dann diese komplette Eskalationsspirale, Gutswein, Ortswein, Lage halt auch noch dazu. Unglaublich kleinteilig, aber ja, eigentlich haben wir ja sogar wir haben es ja mega kompliziert gemacht dadurch. Aber irgendwie hat uns der Markt auch wieder mit Recht gegeben, weil wir erstmal durch dieses kleinteilige Portfolio ja erstmal uns die Reputation halt auch abholen. Zum anderen kriegen wir es halt, wir kriegen das kommuniziert. Ich konnte das am Anfang selber nicht gar nicht so richtig greifen, aber es passiert halt einfach.
Ja, und ich will dich jetzt nicht verunsichern, Peter, aber es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel, viel schlimmer werden, weil man auf einmal merkt, bestimmte Lagen, Parzellen, und dann denkt, boah, die müsste ich eigentlich noch, die müsste ich
ja. Wir haben jetzt ja dieses Jahr noch 2 Weine mehr gemacht.
Okay, also, der Wahn nimmt schon, nimmt schon Züge an, ne?
Ja, genau.
Also ich durfte ja auf der ProWein euer Portfolio probieren und ich glaube, es waren die Nicht-Rieslinge, waren ja 2, das ist ein Pinot Noir Rosé. Rosé
und ein Weißer Burgunder.
Genau. Weißer Burgunder, und sonst war es ja bei allen Rieslingen, wo ich mir Notizen gemacht habe, und war ja nicht irgendwo mal ein Fragezeichen so nach dem Motto, muss dieser Wein? Nein, dieser Wein hatte genau in der Konstellation auch genau seine Berechtigung. Also das ist ja dann meistens schon immer so, dass für uns Händler oder auch für uns Konsumenten die große Krux, wie entscheide ich mich jetzt überhaupt? Weil jeder Wein denkt, ja, Mist, ja, leider gut, ist genau in der Typizität, erwischt er mich auch gerade, genau am Nerv, und ich bin trotzdem wieder begeistert.
Was am Anfang auch erstaunt waren, ist, dass, ich meine, wir sind zwar klein und fein, Startup und so weiter, aber das, wir haben so eine goldene Regel bei uns, und zwar, wir bauen keinen Wein kleiner als 1000 Liter aus. Also dieses traditionelle Fudermaß, also ein Fuderfass, das ist das traditionelle Fass der Mose-Großregion, das sind 1000 Liter. Und naja, die meisten Weinberge, zumindest jetzt hier im Konzerthälchen, die sind so gut 2000 Quadratmeter groß. Und das entspricht auch so immer ziemlich genau einem Fuder. Und wir halten Parzellen halt ganz krass getrennt, auch wenn natürlich in der Basis nachher im Gutsweinbereich auch dann mehrere Gebinde dann ihren Weg zusammen halt finden. Aber die Idee ist es halt, das dann komponieren zu können. Und dann halt auch im Spitzenweinbereich ist es nicht weniger als 1000 Liter, also Pi mal Daumen 1300 Flaschen. Und da waren, glaube ich, auch viele am Anfang doch erstaunt, dass da auch von jedem Wein auch handelbare Mengen halt gibt.
Ja. Peter, ich glaube, ihr habt ja so 2 Ortschaften, die ja so ein bisschen gegeneinander spielt, oder die genau. Im Grunde genommen
Also wir haben was unsere Weinberge angeht, 2 Hauptstandpunkte. Also hier der eine ist natürlich hier Oberemmel, wo auch die Weinmanufaktur verortet ist, und der andere ist Niedermännig, das ist dann 2 Orte weiter Richtung Trier. Die beiden Terroirs sind komplett unterschiedlich. Niedermännig ist ja eher rötlich liegender Schiefer, warmer Standort, alles 100% nach Süden ausgerichtet und mehr Feinboden. Ja, das ist so unsere Grundphilosophie, dass wir dort eher die trockenen Weine halt machen. Und hier in Oberemmel, steil, karg, sehr viel Steinanteil, wenig Feinboden, und das steht halt für uns eher für den feinherben Bereich.
Also in Oberemmel verlassen wir auch so ein bisschen die klassische Schiefercharakteristik der Mosel, kann man das sagen, oder ist es trotzdem noch sehr...
Also Oberemmel ist eigentlich mit diesem grauliegenden Schiefer sehr, sehr klassisch Mosel eher,
ja.
Zumindest was den Boden halt angeht, also der ganz, ganz stinknormale Devon-Verwitterungsschiefer, und Niedermännig halt, ist von der Geologie so ein Ticken anders. Gut, also wir befinden uns ja auch hier in einem Altarm von der Mosel, nicht von der Saar, das muss man auch dazu noch wissen. Und halt Niedermännig ist halt ein ein Prallhang, also wo einfach auch viel angeschwemmt worden ist. Und hier in Oberemmel ist es halt Innenkurve quasi, also wo dann auch viel weggenommen worden ist.
Ja. Also eher die etwas kargeren Böden, und in Niedermännig ein bisschen mehr humös auch vielleicht. Gibt das mehr die fruchtigeren Weine, oder?
Ja, also Niedermännig ist auch durch, dass einfach der wärmere Standort ist im direkten Vergleich. Immer so ein halbes Gramm bis Gramm tiefer von der Säure im Vergleich zu Oberemmel. Und da wir halt mit diesem Säure-Thema ja viel spielen, macht es halt Sinn zu sagen, okay, im trockenen Bereich wollen wir eher weniger Säure, und im süßen, feinen Bereich in Oberemmel wollen wir halt eher mehr oder können gar nicht genug davon kriegen. Wobei im Süßweinbereich die Karten auch wieder neu gemischt werden, weil wir halt von allen Standorten verschiedene Kabinettweine halt auch machen. Aber wir bespielen ja auch mittlerweile nicht nur Niedermännig halt Weinberg und Oberemmel, sondern halt auch in den Dörfern dazwischen halt Krettnach und Obermännig mit dem Eucharisberg, was halt auch sau interessant halt geworden oder halt ist.
Jetzt war ich gerade noch, gedanklich war ich bei einem Riesling und habe aber das vergessen. Das liegt aber am Alter bei mir.
Du darfst dich nicht so vom Mikrofon wegdrehen.
Ja, genau. Das ist ja furchtbar, ne? Das ist ja das Schlimme, wenn das Alter so reinschlägt. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ich habe es wieder, meine Güte, das ist ja wirklich gut. Ich habe wahrscheinlich die richtigen Medikamente heute Morgen genommen, ne? Die Erinnerung kommt zurück. Du hattest eben das, ich bin beim Fuderfass hängen geblieben und du sagtest die 1000 Liter. Ist es denn gleichbedeutend, dass ihr die Rieslinge auch in einem Fuderfass Holz ausbaut, weil oder ist es einfach nur, du benutzt die Gebindegröße und du baust so, dem Edelstahl aus?
Sowohl als auch. Also wir haben 5 alte Fuderfässer, die sind auch wirklich alt, irgendwas um die 60 Jahre halb. Habe ich von meinem Freund Albert übernommen, von dem wir auch hier in Oberemmel die Weinberge haben. Der hat einen Deal mit der Familie gehabt, mit 70 müssen die Weinberge weg.
Okay. Hat er geschafft?
Ja, gut, also das hat zeitlich sehr gut halt gepasst. Aber Albert hat halt auch keine Lust, zu Hause auf der Couch zu sitzen und ist hier auch gefühlt tagtäglich mit im Weingut unterwegs.
Also der Supervisor sozusagen.
Ja, der war halt mit dabei.
Ja.
Aber ich bin da sehr, sehr froh und sehr dankbar drum. Ich meine, der ist immer parat, wenn wir hier am Abfüllen sind oder was weiß ich, was hier in Häfenhand gebraut wird, ist der da.
Ja. Ja, also das heißt im Grunde genommen, du benutzt also die 1000 Liter oder wenn man sagt, ja, ich kenne das ja viel von vielen Moselanern und Winzern, ja, wir haben heute wieder 3 Fuder gefüllt, das heißt dann nicht automatisch, dass es immer aus einem Holzfass kommt, sondern es ist
manchmal. Nee, leider nicht. Also ich wünsche, wir hätten halt mehr von diesen alten Fuderfässern, aber die in gutem Zustand halt zu bekommen, ist ja mittlerweile, ist glaube ich, der Markt einfach total abgegrast. Ich mag halt vor allem altes Holz. Ich möchte eigentlich nur, dass du ja mit Mikrooxidation arbeiten, möchte eigentlich gar keinen Holzgeschmackeintrag, aber das ist halt gerade für die Restsüße-Stilistik, gerade Stichwort Kabinett, ist das halt unglaublich toll, weil da nochmal anders die Säure gepuffert wird und bei uns ist halt so die Regel, Kabinett kommt immer ins alte Holz und der Rest ist halt momentan leider Edelstahl. Also wir fangen jetzt an, dieses Jahr kaufen wir ein neues Fuderfass.
Okay.
Oder was heißt, also wir haben es ja schon gekauft, wir kriegen es jetzt dieses Jahr nach 1,5 Jahren Lieferzeit dann geliefert und ja, müssen wir mal schauen. Das wird da wahrscheinlich die ersten Jahre dann eher für Weißburgunder halt dienen, um das dann erstmal auszulaugen.
Auszulaugen, ja.
Und dass man halt dann alle 2 Jahre halt dann noch ein zusätzlich neues Fass halt dann bekommt.
Ich habe das ja auch schon bei euren Weinen probiert. Die 2020er finde ich ja sensationell im Verhältnis zu den 21er, was natürlich keine Kritik an 21 ist. Es liegt einfach nur daran, man merkt einfach die Struktur und die Säure. Ja, sie also brauchen Reife. Ne?
Oder die 2020 probiert sich halt gerade sensationell.
Genau.
Und 21 ist halt gerade frisch auf der Flasche, ja. Sehr, sehr jung, wird glaube ich auch, also ist enorm gut, aber es sind Langstreckenläufer. Und ich meine auch 2020, als der frisch und knackig war, haben auch viele die Augen verdreht und jetzt gerade, wenn die Leute jetzt anfangen rückzuprobieren, sagen so, oh wow, ist das derselbe Wein und das wird halt beim 21er wird das genauso sein und die Weine von der Sarah haben schon immer davon profitiert, wenn sie später getrunken wurden, wobei ich ja auch diese gerade im Feinherbenbereich diese junge knackige Stilistik auch sehr, sehr mag.
Also da ist auch wirklich, ich will jetzt da auch überhaupt niemanden vom Kaufen abhalten. Also nicht, dass ihr denkt, die sind untrinkbar, auf keinen Fall. Also man merkt natürlich, wenn ja mehr Reife da ist, wie sie schmelziger werden, wie es runder wird. Und ich habe das bei der Prowein wirklich genossen. Da war ich noch bei einer Elsässer Winzerin und das fand ich natürlich, wahrscheinlich ist es auch der Traum eines jeden Winzers, die kam jetzt mit den 218ern auf den Markt. Also wenn man natürlich die Kapitalkraft hat und die Lagerkapazitäten hat und die Historie eines Weinguts hat und sagt, ey, ich kann einfach jetzt rauskommen.
Also was wir für uns gemerkt haben, das hat uns aber so ein bisschen die Natur und der Keller auch vorgegeben, also im Lagenweinsegment, also der Spitze der Pyramide sozusagen, werden wir jetzt auch immer mit einem Jahr Zeitversatz die Weine halt vorstellen. Das ist aber eigentlich eher dadurch passiert, dass Niedermännisch Herrenberg Trocken, also die Spitze von unserer trockenen Pyramide, der war letztes Frühjahr, war der noch nicht fertig für die Füllung. Der war noch nicht trocken vergoren und ich hoffe, das holen auch hier so ein paar Kollegen. Ich meine, das war schlussendlich eine Gärung, die einfach abgeschmiert ist im Winter. Der hing halt da mit 13, 14 Gramm Restzucker. Ich hatte aber die ganze Zeit im Kopf gehabt, okay, das Gebinde, das muss trocken werden. Das ist unser ältestes Parzellen-Niedermännisch, Top-Lage, Rebstöcke um 100 Jahre alt und das Zeug ist richtig cool. Aber der hing halt da und war halt dann so feinherb, halbtrocken und nicht harmonisch. Ich habe gesagt, okay, komm, wir schieben den Tank weiter nach vorne im Keller im Sommer und dann fängt er, wenn er wieder wärmer wird, garantiert wieder an zu gären. Ja, was hat er gemacht? Nichts.
Nichts.
Genau, natürlich. Und dann mein Reserveplan war, okay, dann im Herbst, während der Lese, kriegt er halt von dem Nachfolgewein halt dann mal einen fetten Eimer Hefe
und dann, geschöpft. Dann geht das wieder, ne? Dann
geht er wieder. Und an dem Tag, an dem ich das machen wollte, höre ich oben den Tank rein. Was macht er? Ja, gärt natürlich. Ja, das, ja, super, danke. egal, aber es ist dadurch ist halt der Herrenberg trocken erst jetzt in der ersten Füllung vom 21er Jahrgang halt mitgelaufen und jetzt auf der Prowein auch neu vorgestellt worden. Und auch das feinherbe Gegenstück aus dem Oberemmler Altenberg präsentiert sich jetzt erst nach einem halben Jahr auf der Flasche eigentlich erst richtig cool oder fängt jetzt auch an, wieder sich zu öffnen. Und ich glaube, es ist gut, dann zu sagen, komm, da spielen wir ein bisschen in dem Bereich und die anderen Sachen, ja, ich meine, wir, wie gesagt, wir müssen ja hiervon leben. Stellen wir halt dann vor, wenn es das Zeug da ist.
Genau. Ja, und letztendlich hat ja auch der Konsument, der kann ja ein bisschen mithelfen, finde ich, in seiner Geduld und seinem Enthusiasmus. Er kann zum Beispiel unterschiedliche Gläser ja mal probieren. Und man könnte ja auch rein theoretisch, ich finde, man kann ja auch mal einen Weißwein dekantieren. Ne? Warum soll das immer nur dem Rotwein vorbehalten sein? Also gerade jüngere Weißweine, die vielleicht auch noch eine kleine Säurespitze haben, den tut ja Luft gut. Ne? Warum soll das jetzt der Winzer bei sich im Keller machen?
Also ich kann jetzt natürlich einen auf Alfred Biolek machen und sagen, ich habe da ja schon mal was vorbereitet. aber dem ist ja wirklich in der Tat so. Also wir beschäftigen uns gerade sehr viel mit dem Thema Weinglas. Ja, wir hatten jetzt halt die letzten zwei Jahre ja recht einfache Gläser halt hier gehabt, die aber gut sind. Taste heißen die, ist von Schottes Wiesel. Aber wir sehen das halt eher als Veranstaltungsglas halt, hätten halt hier gerne für den Weinverkauf ja ein bisschen was Netteres, was aber halt auch die unsere Weinstilistik so halt widerspiegelt. Aber ich meine, auch da ist natürlich so, aber es muss sich irgendwo halt im Rahmen halten, wenn du dann natürlich, wir haben jetzt aus dem privaten Bestand, haben jetzt auch beispielsweise von Zalto das Flaggschiff hier stehen, ja. Da bist du natürlich bei jenseits von 25 Euro das Einzelglas, mundgeblasen, unglaublich dünn, die überleben nicht lange hier im Weinverkaufsbereich. Haben uns jetzt aber auch auf der großen Prowein etwas umgeschaut und haben jetzt von Schottes Wiesel ein paar sehr, sehr coole Alternativen halt hier hingestellt bekommen. Und die Aufgabe vom Olli ist jetzt gleich, dem schenke ich jetzt hier in die 5 Gläser denselben Wein ein und dann soll er mal für sich aus dem Bauchgefühl sagen, was er denn gut findet.
Ja, und ich finde, das ist ja auch eine super spannende Sache. Mein Lieblingsthema ist ja, wo ich meine ganzen Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen immer bis zum Wahnsinn treibe, ist ja immer mein Thema, ist ja dieses Kolor oder Sapor. Und ich hatte auch mal ja das so ein Seminar mitgemacht, das war aber damals noch vom Kölner Stadtanzeiger oder von der Kolor oder Sapor. Also so sind wir ja groß geworden, okay. Peter. Also im Grunde genommen ging es da auch um das große Thema Verkaufen im stationären Einzelhandel. Und wir haben da so ein Seminar mitgemacht und das wurde begleitet von der Unternehmensberatung. Und was mich am meisten fasziniert hat, also ich komme jetzt bei dir in die Vinothek rein oder du kommst bei mir in den Weinhandel deine Frau geht in eine Boutique rein.
Also Vinothek ist jetzt ein sehr hochgegriffenes Wort. Also wir befinden uns gerade hier in unserem alten Trier Bauernhaus, Baujahr 1863. Zustand auch fast noch originalgetreu. Ja, wir haben halt die ehemalige gute Stube so weit hergerichtet, dass wir den als Weinprobierraum halt wieder nutzen können. Das ist halt so eine Art Dauerprovisorium, bis wir halt hier in die Bauphase halt reinkommen.
Aber es wird irgendwann alles gut, glaube ich.
Ja, aber ich mag diesen Raum sehr.
Ich finde ihn super. Der hat wirklich was. Ja. Ja, und ich war total überrascht, als dann dieser Unternehmensberater sagte, ja, hören Sie mal, was glauben Sie eigentlich, wenn ein Kunde bei Ihnen in das Geschäft kommt, wie hoch ist denn die Kundensouveränität? Was meinen Sie eigentlich, wie autark wird er nachher noch entscheiden, wenn Sie ihn beraten? Und dann haben wir irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen und er sagt, sobald er an die Tür reinkommt und guckt in das Regal oder in die Auslage, in die Boutiqueware, zu über 70% ist seine Kaufentscheidung schon gefallen.
Ja, absolut.
Unfassbar. Also ne, deswegen hatte ich ja eben schon, wurde ja schon von Peter so ein bisschen gerüffelt, weil ich habe gesagt, ich habe jetzt hier schon eine Vorentscheidung allein aus meinem optischen Eindruck, ne? Weil ich finde dieses Glas, ich finde den Stil schön, der ist schön geschliffen. Also für mich würde jetzt schon sagen, jetzt Wenn du mir jetzt sagen würdest, ach, greif zu irgendeinem Glas, wüsste ich direkt, zu welchem Glas. Also ich wäre jetzt schon wieder vordisponiert und würde wahrscheinlich auch meine Entscheidung ja rechtfertigen müssen und würde wahrscheinlich sagen, ich rieche aus diesem Glas, rieche ich so viel mehr raus. Wir werden das aber auf jeden Fall jetzt mal machen. Ich würde sagen, Peter Sommer, das dann irgendwie noch nachschieben, dass wir es vielleicht mit einem Foto auf Social Media oder ja, wie auch immer,
wir müssen das hier noch ein bisschen auf Social Media gleich noch aufbereiten.
Genau.
Ja,
ich glaube. Wir müssen aber noch einen kleinen Werbeblock machen, den dürfen wir nicht vergessen.
Die Werbung nach 50 Minuten, ja, da kann man mal ein bisschen
Werbung machen. Wer bis jetzt? So, jetzt haben wir einen Werbejingle. Ich glaube, wir haben einen Werbejingle. Das ist ein schönes Werbejingle, weil ihr könnt den Peter Sofia eigentlich jetzt auch relativ zeitnah live erleben. Ist es jetzt am Wochenende eure Weinprobiertage? Das hätten wir vergessen fast.
Oh mein Gott, ja.
Ja, also das hätte Ärger gegeben. Deine Frau hätte gesagt, meine, wie könnt ihr das vergessen?
Meine Frau ist unglaublich geduldig mit mir. Muss sie aber auch. Wir haben jetzt am Pfingstsonntag haben wir unsere Jahrgangspräsentation und Hoffest. Also ja, es ist, schlussendlich läuft es einfach darauf hinaus, wir haben hier offen, haben einen Caterer da, die Weinwirtschaft Friedrich-Wilhelm-Gymnasium aus Trier, die bieten was zu essen an, abends gibt es noch ein bisschen Live-Musik und halt bei uns im Kellereigebäude kann man tagsüber von 11 bis 18 Uhr halt alle aktuellen Weine halt probieren und ja, draußen im Hof gibt es auch noch eine Weinbar dann für den schönen Ausklang.
Ja, und ihr habt gehört, Trier ist nicht so weit entfernt. Ich glaube, das 9-Euro-Ticket gilt dann schon sogar.
Dann also sogar schon, ja. Ne?
Also und, aus Koblenz oder wo auch immer, ihr könnt bis Trier.
Wir bieten dann sogar auf Anfrage einen Shuttle-Service von Wiltingen aus an. Das ist der nächste Bahnhof. Das sind dann circa 2,5-3 Kilometer von hier. Man kann aber auch wunderschön von Wiltingen aus über die Weinberge herlaufen. Man kann es auch gar nicht verfehlen.
Ja, und es ist wirklich auch, um das auch mal, ihr habt auch nicht so viel, also wenn ihr mal ein ruhiges Pfingstwochenende braucht, es ist nicht so viel Ablenkung hier. Das muss man ganz ehrlich. Es ist ein bisschen rural, wie der Engländer sagen würde. Es ist ein bisschen landschaftlich. Trier ist jetzt auch nicht so, dass es da vollkommen eskaliert. Also es wäre ein schönes, gediegenes Pfingstwochenende mit leckeren Rieslingen. Wer keinen Riesling mag, kann einen Weißburgunder trinken. Und wer sagt, ich brauche unbedingt einen Rosé, der findet auch einen Pinot Noir Rosé. Ja, also mehr gibt es ja eigentlich gar nicht.
Für die ultra kurzentschlossenen, ich weiß natürlich nicht, wie die aktuelle Marktsituation mit Ferienwohnungen, was weiß ich, was halt hier lokal halt aussieht. Aber die Region ist vielfältig. Man ist halt hier Rubli-Dubs auch in Luxemburg, was auch einen Besuch halt wert ist.
Und genau, Kulturhauptstadt Esch-sur-Alzette ist wahrscheinlich auch nicht so weit weg. Da sind auch coole Veranstaltungen. Also es spricht eigentlich nichts dagegen, dass 9-Euro-Ticket auszunutzen, den persönlichen CO2-Fußabdruck zu minimieren, hier vor Ort zu trinken.
Ja, aber auch gerne außerhalb von Pfingsten.
Genau.
Wir freuen uns immer
über. Wir haben es jetzt noch untergebracht. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Vielen Dank, lieber Peter, dass ich euch wirklich auf. Ich muss sagen, vielen Dank Google Maps, weil ich habe euch auf Google Maps entdeckt. Ich als Händler bin ja auch so ein Typ. Ich gucke immer so. Naja, was gibt's denn so? Und das Schöne an Google Maps ist, du guckst Satellitenansicht, dann guckst du dir ein bisschen so die Weinberge an und dann guckst du mal so, ach, wo sind denn vielleicht jetzt hier so die. Noch nicht die 1A-Hotspots, sondern wo man guckt, wo war man noch nicht? Und das ist wirklich eine große Erleichterung, wenn man dann mit der Maus so über die Weinberge geht und auf einmal ploppt dann irgendwie ein Name auf. Ja, natürlich ploppt dann hier auch die bekannten Namen auf, die wir auch eben schon erwähnt haben. Aber dann denke ich, kenne ich ja noch gar nicht. Und dann klickt man drauf und denkt, oh, ja, so habe ich euch kennengelernt. Dann wart ihr auf der Prowein und jetzt sitze ich hier in Konz-Oberemmel und vielen, vielen Dank für die vielen Informationen. Ich glaube, die auch für unsere Zuhörerschaft sehr, sehr interessant sind. Wie gesagt, ein Start-up und die Reise geht noch lange weiter. Wünsche euch da viel Erfolg, viel Glück. Herzliche Grüße nach Dänemark. Irgendwann, wenn die nächsten Hektare da sind, ist wahrscheinlich auch Platz für den zweiten Importeur. Dann werden wir natürlich was nach Rumänien schicken.
Genau, hört sich gut an.
Und das Leben geht weiter. Ja, vielen Dank. Und ja,
vielen Dank, lieber Olli, dass du uns besuchst erstmal und dass wir hier auch in deinem Podcast sein dürfen und es ist eine Freude.
Ja, super. Wir machen jetzt die Abschiedsmusik. Ja, eine Folge von Radio Rebstock mit dem lieben Peter Thelen vom Petershof der Weinmanufaktur. Sag's bitte mal, Weinmanufaktur.
Weinmanufaktur Petershof.
Weinmanufaktur Petershof in Konz-Oberemmel. Vergesst den Besuch am Pfingsten nicht. Es werden die Straßen gesperrt für extra für euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Schönen Tag euch noch.
Ciao.
Ciao.